Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft.
Im Leben bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was man aushandelt. Eines meiner liebsten Zitate zum Thema Verhandeln. Und heute, da habe ich den führenden Verhandlungsexperten in Deutschland zu Gast, Professor Jack Nasher. Wir sprechen mit ihm über 11 spannende Themen. Hier eine kurze Vorschau. Wir sprechen über häufige Anfängerfehler beim Verhandeln, über Donald Trump als guten Verhandler, wie man Alphatiere überzeugt, wie die Verhandlungen zum Ukraine-Krieg ablaufen sollten, über den Mythos des Fixed Pie, also des festen Kuchens, über persönliche Win-Win-Beispiele von mir und von Jack, über den Unterschied zwischen Verhandeln und Verkaufen, über die dunkle Seite der Win-Win-Situation, Gehaltstipps gibt es auch, warum Frauen bessere Verhandler sind und das Mindset eines guten Verhandlers. Also wie du siehst, das ist fast schon eine vollgespickte Uni-Vorlesung und in diesen 45 Minuten kannst du wirklich sehr, sehr viel für dich rausholen. Wenn du also die Möglichkeit hast, dann halte auf jeden Fall einen Stift parat und schreib dir gerne Sachen mit. Und wenn du genauso wie ich ein großer Fan des Themas Verhandeln bist und vielleicht relativ neu im Podcast, dann habe ich noch 3 zusätzliche Podcast-Folgen, die du dir gerne schon mal jetzt runterladen kannst, bevor es mit dem Interview losgeht. Und zwar für Einsteiger die Podcast-Folge Nummer 15. Da stelle ich dir die Harvard-Prinzipien vor, die Podcast Folge 115, da fasse ich ein spannendes Verhandlungsbuch von Professor Stuart Diamond zusammen. Und last but not least, die Podcast-Folge 247, da geht es um das Buch von George Ross, einem Anwalt von Donald J. Trump. Und jetzt genug des Vorworts, viel Spaß bei dieser fast schon Vorlesung, vollgepackt mit tollen Sachen mit Professor Jack Nasher. Wenn man gut verhandelt, kann man in wenigen Minuten viele tausend Euro dazu verdienen. Problem, wir lernen das Verhandeln nirgendwo, weder in der Schule, in der Ausbildung, im Studium. Zum Glück habe ich heute den führenden Verhandlungsexperten in Deutschland zu Gast, und zwar Professor Jack Nasher. Jack, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Jack, fangen wir doch mal mit 2, 3 typischen Problemen an. Menschen können nicht verhandeln. Du hattest dazu gestern ein wunderschönes Webinar gemacht. Was machen Anfänger immer wieder falsch?
Es gibt 2 Arten von Anfängern. Es gibt einmal die, die zu entgegenkommend sind, denen die Beziehung unheimlich wichtig ist, die nicht anecken wollen. Die sind sehr entgegenkommend. Zu entgegenkommend, die verschenken zu viel. Die sind vielleicht sehr gut darin, auf der Beziehungsebene eben zu punkten. Und verpassen einfach viele Chancen, lassen viel auf dem Tisch liegen. Und dann gibt es das andere Extrem, die wettbewerbsorientierten Anfänger sozusagen, und wobei beide nicht unbedingt Anfänger sein müssen. Das können Leute sein, die seit 30 Jahren verhandeln und sich für tolle Verhandler halten, gerade die wettbewerbsorientierten. Die machen den Fehler, dass sie sich sehr, sehr schnell auf eine Sache versteifen und da gewinnen wollen. Ja, also die meistens ist Geld natürlich und vergessen aber sehr viel, lassen sehr viel außer Acht, was man eben sonst noch verhandeln kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Jobinterview bin, natürlich ist mein Gehalt wichtig, aber es sind auch andere Sachen wichtig, wie zum Beispiel, ob ich vielleicht einen Tag mich meiner Selbstständigkeit widmen kann, ob ich eine Bahncard 100 bekomme, ob ich eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft bezahlt bekomme, es gibt etliche Sachen, die noch möglich sind. Und wenn ich, also auf der einen Seite der Wettbewerbsorientierte, versteift sich sehr schnell auf eine Sache, will da gewinnen. Das ist der typische Anfängerfehler typische Fehler von dem Wettbewerbsorientierten, der ein ganzes Leben ihn begleiten kann. Und von der entgegenkommenden Person ist es eher das Umgekehrte, dass ich viel zu voreilig Kompromisse eingehe, weil ich nicht anecken möchte.
Und Stichwort Wettbewerbsorientierung. Wir kennen ja einen US-Präsidenten, der aus The Great Negotiator ist, mit seiner The Art of the Deal, I'm the Fantastic President. Und er ist ja ein dominanter Typ. Er sagt zumindest, er setzt sich sehr, sehr häufig durch. Und gleichzeitig hat er durchaus ein paar Erfolge. Also hat mit ein paar Millionen gestartet und ist dann auf ein paar Milliarden gekommen. Was kannst du sagen zu Donald Trump als Verhandler? Ist er gut? Ist er zu dominant? Was kann er besser machen?
Naja, also ich habe mal seinen Chefverhandler für die China-Tarifverhandlungen kennengelernt, Robert Lighthizer, mit ihm mal einen Abend verbracht. Ein sehr intelligenter Mensch, aber auch, also sagen wir mal so, Trump hat ein relativ eingeschränktes Repertoire an Verhandlungstechnik, aber er hat welche und die auch gut sind. Und eine seiner besten Techniken, das muss man einfach sagen, ist es, dass er nie Sachen am Anfang ausschließt. Also er sagt, wir müssen über die NATO-Mitgliedschaft verhandeln, kann auch sein, dass wir aussteigen. Alle anderen haben gesagt, nein, natürlich sind wir in der NATO, es geht jetzt nur um Details. Und Trump schließt es nicht aus. Oder er sagt, wenn er mit Iran verhandelt, ja, wir haben ja Atomwaffen, wir haben die auch nicht umsonst, ne? Wir können die auch benutzen, aber hoffentlich, vielleicht einigen wir uns ja. Das ist natürlich outrageous und irgendwie unerhört. Aber natürlich ist es eine wirksame Technik, wenn ich mir alle Optionen offen halte. Natürlich ist das so. Eine weitere Technik, die er verwendet, die auch gut ist, ist, wenn er also Macht, Leverage, ja, denn die Amerikaner ist, also Leverage verwendet. Das heißt, es gibt, um meine Verhandlungsmacht zu steigern, kann ich positive Sachen verwenden. Ich kann also Sachen besorgen, die für den anderen wichtig sind und ihm sagen, also wenn wir einen Deal machen, das kann ich dir auch noch geben und das auch, weil ich eben 360 Grad schaue, was den interessiert. Und was das macht Trump, aber was er auch macht, ist Negative Leverage, also negative Macht sozusagen, und Pain Points sucht, wie er anderen schaden kann. Ja, wie er zum Beispiel die Tochter vom Huawei-Gründer ins Gefängnis gesteckt hat, weil sie angeblich irgendwie mit Iran irgendwelche Deals machen, Huawei, und das als Pain Point nutzt, um mit China zu verhandeln. Das ist natürlich eine sehr aggressive Technik. Man kann da sehr viel Porzellan zerbrechen, das muss man sagen. Im Business ist das völlig okay, weil es ist halt dein Business. Wenn du so bist, dann macht halt irgendwann vielleicht auch keiner mehr Geschäfte mit dir, weil er sagt, dann mit dem Arsch auch wenig zu tun haben. Aber für den Staat ist also es kann durchaus problematisch sein, weil eben so viel Scherben zerbrochen werden. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite natürlich, das sind gute Techniken. Auf der anderen Seite, ob das langfristig so gut ist. Aber man muss auch sagen, Trump hat verdammt viel Gutes verhandelt, wie zum Beispiel die Abraham Accords, dass die arabischen Länder Israel anerkennen. Das war wirklich revolutionär, was er gemacht hat. Darüber wird unheimlich wenig berichtet auch, weil einfach irgendwie ist so der Konsens, man darf nichts Gutes über den sagen. Aber das ist wirklich eine Sache, die verdammt gut ist. Also er hat wirklich ziemlich gute Sachen durchgesetzt. Ja. Aber auf der anderen Seite, klar, ist es sehr problematisch. Ich würde so aggressiv, wie er manchmal verhandelt, es nicht empfehlen im Business, weil du dann sehr schnell isoliert bist.
Wenn du jetzt Donald vor dir hättest als deinen Kunden, der ist ja offensichtlich ein wenig narzisstisch veranlagt, der Mann liebt sich selbst. Wie kann man eigentlich mit solchen Menschen auch sprechen? Du bist ja nicht nur Verhandlungsexperte, sondern auch Experte zum Thema Überzeugen. Ein wunderbares Buch mit dem Titel Überzeugt hast du ja auch geschrieben. Wie überzeugt man solche Alpha-Tiere jetzt im Rahmen der Verhandlung oder im Rahmen des Coachings, dass sie dir überhaupt zuhören? Wie macht man das?
Naja, jetzt ist es ja so, dass viele Leute, die in der Öffentlichkeit sind, viele Leute, die sehr hoch sind, Narzissten oder narzisstische Züge haben, wir beide wahrscheinlich auch, also weil sonst würden wir das nicht machen. Es ist natürlich ein hoher Preis, den man zahlt, um in der Öffentlichkeit zu sein, und einen hohen Preis, also man wird eben angefeindet, ja, oder ich meine, Leute, die dich nicht kennen, sagen, boah, ich hasse den oder so, und du denkst ja, hey, was habe ich getan? Also ich rede über Überzeugen, aber also man hat sehr viele, man hat Angriffsfläche, man muss viel arbeiten, und man muss irgendwie auch eine gewisse Überzeugung haben, dass man das verdient und dass man gefälligst Gehör sich verschaffen muss. Ne? All diese, weil keiner hat auf uns gewartet. Ja? Und so ist das eben, wenn du auch CEO wirst, brauchst du gewisse Züge, die sicherlich auch narzisstisch sind. Insofern ist das sehr üblich. Also je höher du kommst, ist meine Erfahrung, desto eher wirst du narzisstischen Menschen begegnen oder Dominanten, auch sehr Dominanten. Und die Frage ist, wie reagierst du, wenn du diese Menschen überzeugen willst oder auch verhandelst mit denen? Ich empfehle nicht, einen Wettbewerb, also praktisch einen Schwanzlängenvergleich zu starten, weil das Problem ist, also die Sache ist, viele, also zum Beispiel Zorn, ja, wird in der Regel von einem Gesprächspartner gespiegelt. Beide werden dann zornig. Das Interessante ist, wenn es Dominanz wird nicht vom Gesprächspartner nicht gespiegelt, sondern der andere wird dann eher unterwürfiger sozusagen, ein bisschen wie im Tierreich. Das heißt, dass zwei dominant sind, das geht irgendwie nicht. Das funktioniert sehr häufig nicht und führt zum Abbruch des Verfahrens, also der Verhandlung. Ich empfehle eher Leute, die sehr eitel sind, umschmeichle sie. Ja? Lass sie als die großen Stars darstellen. Und der Vorteil ist, und achte extrem darauf, dass sie ihr Gesicht wahren. Sag ihnen immer wieder, was für tolle Verhandler sie sind. Und du kannst aber so unheimlich viel durchsetzen, weil es typischerweise wettbewerbsorientierte Menschen sind, die extrem auf eine Sache sich stürzen. Die wollen irgendwas durchsetzen, wollen dann zu ihren Constituents und sagen, hey, ich habe das durchgesetzt, ich habe für euch so geil verhandelt. Und verpassen aber andere Sachen. Du kannst 10 andere Sachen von hinten sozusagen, also wenn es um Geld geht, kannst du eben bei irgendeinem Deal, kannst du sagen, okay, ja, ich zahle dir das. Weißt du was, du bist so ein harter Verhandler, ich traue mich gar nicht, dir zu widersprechen. Aber gleichzeitig kriegst du eben zum Beispiel die Transportkosten, du kriegst eine längere Versicherung, der akzeptiert deine AGB und so eine Litanei an Sachen, die für ihn so Kleinkram sind, und meistens ist es in ihn, also die narzisstischen Züge, es ist halt oft öfter Männer, gerade statusorientiert ist es öfter Männer, dass du eben 1000 Sachen sozusagen hintenrum bekommst, die er gar nicht im Blick hat, weil er sich auf eine Sache versteift. Also es kann durchaus ein Vorteil sein.
Okay, Also den Alphas schmeicheln und ihnen hintendrein was geben, damit sie sich als der große Sieger fühlen und hoffentlich einen Win-Win dazu bekommen. Sehr guter Tipp. Du bist, Jack, ja jemand, der fortgeschritten ist, vielleicht auch der beste Verhandlungstrainer in Deutschland. Man weiß es nie, man munkelt es. Und deswegen möchte ich dir auch zwei schwierige Fragen stellen. Das eine betrifft mein Heimatland, die Ukraine. Und zwar nicht, wie es dazu gekommen, sondern wie eine Verhandlung aussehen könnte. Ich hätte selber ein paar Ideen, bevor Russland jetzt 4 Regionen zum Teil der Russischen Föderation gemacht hat. Mittlerweile ist es ein wenig schwierig. Sicherlich verfolgst du das auch in den Medien und du hast ja auch den Ukraine-Russland-Konflikt in einem deiner berühmten Forbes-Artikel zu der wichtigsten Verhandlung, ich glaube für 2023, gemacht. Wie könnte man, und angenommen, wir beide sind voll für Verhandlungen, wie könnte man oder wie könnte ein Ergebnis aussehen, bei dem beide Seiten das Gesicht wahren und bei dem beide Seiten einem Deal zustimmen könnten? Und wir lassen mal alle Menschen weg, die sagen, ein Deal ist nicht möglich, man muss zu Ende kämpfen. Wir nehmen das mal in Klammern und sagen, wie könnte es denn aussehen? Und diese Frage, wenn sie jemand beantworten kann, vielleicht Jack Nasher.
Ja, ich meine, eine Sache, die jetzt hier, finde ich, unheimlich falsch gemacht wird, und das ist eine Sache, die ich in Deutschland immer mehr beobachte, ist, dass man immer so Weltereignisse wie ein Fußballspiel sieht und dass man auf irgendeiner Fankurve sofort sich hinstellen muss. Und das ist das Komische, dass in Deutschland man sofort irgendwie in der Südtribüne, auf der Südtribüne ist oder so, und wehe, du scherst aus. Also du fühlst dich, als ob du bei einem Dortmund-Spiel bist und mit so einem Bayern-München-Schal in der Fankurve und alle gucken dich an. Und das ist sehr unangenehm, weil das ist ja gerade das, und du bist ja auch Diskutant sozusagen, du hast ja in Oxford Union und so weiter gesprochen, du weißt ja, wie wichtig es ist, eben beide Seiten sich anzuschauen, anzuhören. Und das wird immer unmöglicher gemacht. Und das stört mich unheimlich an der Diskussion, weil es ist kein Fußballspiel, sondern wir müssen gerade als, wir sind zum Glück Außenstehende, wir sind nicht im Krieg, ja, auch wenn das irgendwie eine Außenministerin sagt oder so, wir sind nicht im Krieg, zum Glück, noch nicht. Und wir sollten eher uns auf die Tribüne stellen, uns das Geschehen mal anschauen und sagen, ah, okay, was ist mit denen? Und nicht sofort in irgendeine Fankurve gehen. Das finde ich eine sehr traurige Entwicklung, die es gerade gibt. Und ständig gibt es irgendeine Flagge, die man hissen muss und wehe, man sagt irgendwas anderes, ja. Und insofern haben wir da auch schon des Pudels Kern. Wir müssen schauen, was sind eigentlich die Interessen von beiden Seiten. Und dann sowas zu sagen wie, ja, du, ist mir scheißegal, was die Interessen von Putin sind, das ist ein Schwein und fertig, bringt die Sache halt nicht weiter. Das ist eine Atommacht, das ist unheimlich, also unrealistisch, eine Atommacht einfach vernichtend zu schlagen, einen Denkzettel zu verpassen und so weiter. Ich sehe es da mit, wie John Mearsheimer, der Chicagoer, den du sicher auch kennst, Denker, Politologe, der sagte, dass es viele Anhaltspunkte dafür gibt, dass Putin überhaupt kein Interesse daran hat, das alte Sowjetreich, also dafür gibt es keine Anhaltspunkte, das Sowjetreich wieder auferstehen zu lassen oder uns anzugreifen, mit dem NATO-Land irgendwie Ärger zu haben. Nein, aber es ist so, wie wenn du, ich meine, stell dir vor, in den USA, an den USA-Grenzen würde es Waffen geben, da würde es Übungen geben gegen die USA. Das würde Amerika auch niemals zulassen. Insofern muss man wissen, was will eigentlich Putin, und man muss zum Putin-Versteher werden. Das ist auch ein total dämliches Schimpfwort. Natürlich musst du Putin-Versteher sein, genau wie du Zelensky-Versteher sein musst, genau wie du Saudi-Arabien-Versteher oder was auch immer. Du musst immer mit jedem, mit dem du verhandelst, musst du ein Versteher sein. Sonst kannst du die Verhandlung gleich sparen. Ja, also das ist für mich das dümmste Schimpfwort, was es überhaupt gibt. Und du musst wissen, also was sind die Interessen. Und ich habe diesen Konflikt sehr eng verfolgt, gerade am Anfang, weil ich dachte, da geht noch was. Genau wie du gesagt hast, in dem Moment, als diese 4 Regionen, Donbass und Luhansk und so weiter, russisch geworden sind, haben wir ein Problem. Weil eigentlich wäre meiner Ansicht nach die richtige Lösung gewesen, übrigens Krim ist verloren. Das mit allen, mit denen ich spreche, scheint so, dass die Krim verloren ist. Aber diese 4 Regionen hätten eigentlich ein Referendum. Ja, es hätte ein Referendum geben sollen, weil wenn es wirklich so russisch ist, ja, hätten wir ja sehen können. Ist es wirklich so russisch? Werden die Russen wirklich so schlecht behandelt dort? Wollen die wirklich nach Russland? Hätte man ja ein Referendum, was international beobachtet ist, durchführen können und die hätten sich entscheiden können, oder man hätte das irgendwie eine unabhängige Region oder irgendeine Kompromisslösung machen können. Das wäre sicher möglich gewesen. Ja, insofern, ich denke, das wäre der Königsweg gewesen. Und das ist jetzt natürlich schwer, weil das Problem ist natürlich, es gibt eine Spirale, immer mehr Leute sterben, immer mehr Familien haben jemanden verloren und das soll natürlich nicht umsonst gewesen sein. Das heißt, wir sind jetzt bei den Sunk Costs, dass die Leute sagen, das kann doch nicht alles für gar nichts gewesen sein und jetzt erst recht. Ja. Und das ist ein Problem und je länger das geht, desto mehr wird es so sein. Ja. Und das stört mich sehr. Ich sehe hier keine offene Diskussion. Für jede Verhandlung brauchst du ein offenes Gespräch, dass du wirklich weißt, was sind die Verhandlungen. Du musst dich reinfühlen in den anderen. Und das wird hier aktiv, ich weiß auch nicht von wem, ich finde es auch seltsam, dass es hier so eine Bewegung gibt dagegen. Wehe, man sagt irgendwas. Oder auch, ich weiß, als ich am Anfang gesagt habe, wir sollten verhandeln, was für ein Shitstorm, was für eine Schweinerei, verhandeln. Aber jeder Krieg endet mit einer Verhandlung. Vielleicht sollten wir mit einer Verhandlung beginnen.
Und das Problem ist, wenn man daraus eine Metapher macht, ist ja, dass ein fünfstöckiges Haus ist die Ukraine und ein Stockwerk wurde sozusagen enteignet. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer für die Ukraine, einfach diese 20% Territoriumsverlust zu erleiden. Und vielleicht, ich habe ja bei deinem Webinar gestern dabei mitgemacht und dazu sagst du vielleicht am Ende des Interviews noch was. Du hast ja gesagt, man muss kreativ sein, also dieses 18. Kamel suchen. Das fand ich sehr schön, beziehungsweise irgendeine Win-Win-Situation. Wäre es eine Möglichkeit, um konstruktiv eine Lösung mal einfach in den Raum zu werfen und zu sagen, okay, angenommen, wenn Putin stirbt, irgendwann gewinnt ja die Biologie, dass man dann sagt, okay, wenigstens machen wir jetzt ein Referendum für diese vier Gebiete und dann ist das alles beobachtet und dann gibt es da keinen Krieg und man macht sozusagen nachträglich diese Abstimmung, weil ich möchte sozusagen in diesem Video zumindest ein konstruktives Element reinwerfen. Ja. Was hältst du davon?
Also ich glaube, man kann diese Abstimmung nach wie vor machen. Es ist nur deutlich schwieriger geworden, ja, weil jetzt hat das sozusagen annektiert. Ich meine, man müsste Putin irgendwas geben, damit er sein Gesicht nicht verliert. Ich glaube auch nicht, wenn Putin jetzt tot wäre, wäre alles gut oder so. Weil es gibt ja Hardliner, die Putin für einen Waschlappen halten und sagen, er führt ja gar nicht richtig Krieg. Warum wirft er nicht ein paar Atomsprengkörper, um wirklich abzuschrecken? Also dieser Gedanke, dass alles an einem Mann hängt. Und das ist übrigens was sehr Amerikanisches, immer zu glauben, dass alles an irgendeinem Führer liegt und wenn der weg ist, ist alles gut. Das stimmt einfach nicht. Also wir sehen das ja immer wieder, wenn irgendwelche Hamas-Leute mit Drohnen oder so erschossen werden. Was passiert dann? Nichts. Also es geht einfach weiter. Wie der Kopf einer Hydra wächst immer wieder nach. Also das halte ich für ganz verfehlt. Man muss eben sich dem Kern der Sache widmen. Und nein, ich denke, nach wie vor ist eine Verhandlung möglich. Und es gibt ja auch Verhandlungen hinter den Kulissen, die halt nicht öffentlich sind, die auch nicht auf höchstem Level stattfinden, die auch nicht, die keine richtige Verhandlungsmacht haben. Aber das eben zur Chefsache zu erklären, wäre absolut, absolut notwendig. Und vor allem, dass wir hier wieder eine offene Diskussionskultur haben. Ja, das stört mich am meisten. Ich habe mich noch nie so eingeschränkt gefühlt in diesem Land wie jetzt in diesen Jahren. Und es gibt ja hier keine höhere Macht, die das bestimmt. Das ist das Überraschendste an der Sache. Wir leben ja nicht in irgendeiner Diktatur oder so, sondern es ist so selbst, das ist irgendwie so ein System, was sich so selbst trägt. Ganz sonderbar. Also habe ich so noch nicht erlebt, seit ich denken kann.
Vielleicht war es bei Corona noch ein wenig einseitig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ein ganz anderes Thema, das 18. Kamel. Du hast darüber gerne gestern im Webinar erzählt. Es steht als Metapher für ungewöhnliche kreative Verhandlungslösungen, die jetzt beiden Parteien nicht sofort einfallen. Aber wenn man diese geniale Idee hat, kann man trotzdem eine Win-Win-Situation schaffen. Und vielleicht vorweg, viele Menschen glauben gar nicht, dass es eine Win-Win-Situation gibt, sondern viele denken an so ein Null-Summ-Spiel, zum Beispiel Gehaltsverhandlungen. Wenn der Arbeitnehmer 10% mehr bekommt, dann hat der Arbeitgeber verloren. Und wenn der Arbeitnehmer nur 2% Inflationsausgleich bekommt, dann hat der Arbeitgeber gewonnen. Kannst du vielleicht was sagen zum Thema Win-Win? Warum ist Win-Win keine Chimäre, kein Mythos, sondern ein echtes anzustrebendes Ziel? Und zweitens, kannst du vielleicht aus deiner Verhandlungsgeschichte uns von deinem 18. Kamel erzählen? Also eine kleine Verhandlung oder eine große Verhandlung bei dir, wo du etwas dazugegeben hast oder etwas weggenommen hast vom Verhandlungstisch, was aber plötzlich das Ergebnis befördert hat.
Ja, also ich meine, es ist ja so, dass es ein Mythos ist, der sogenannte Fixed Pie Myth, ja, also der Mythos des fixen Kuchens, ja, das ist also, und beim Kuchen ist es ja so, ne, also ein Kuchen hat 8 Stücke und wenn du halt einen nimmst, sind es nur noch 7 Stücke, aber so funktioniert halt Wirtschaft nicht, so funktioniert ein Deal nicht. Beim Deal ist es so, dass wir zusammen größeren Kuchen backen können. Es geht also nicht darum, das aufzuteilen. Ich glaube, die meisten checken Win-Win nicht. Sorry, das Wort vorhin gesprochen. Die meisten verstehen nicht, dass Win-Win bedeutet nicht Kompromiss, sondern Win-Win bedeutet, dass wir beide etwas schaffen, was besser ist. Ja, von Rousseau, dem Philosophen, gibt es eben die Metapher, ein Jäger kann einen Hasen jagen, aber zu zweit können wir einen Hirsch jagen. Also das ist nicht doppelt so groß wie ein Hase, sondern 20-mal so groß wie ein Hase. Und das ist eben die Idee. Ja, das heißt, ja klar, Win-Win, wenn es nur um Geld geht, du denkst jetzt, okay, bei mir geht es aber halt nur um Geld. Ja, ich gewinne, du verlierst. Ganz klar. Und das haben wir ja oft bei Deals. Ne? Ich bin ja sehr oft, und das machen wir ja hauptsächlich, also wir trainieren und wir machen auch Beratungen. Jetzt gerade haben wir zum Beispiel ja, also ein Unternehmen, was verkauft wird, und der sagt, naja, es geht nur um Geld. Ich will ein Unternehmen verkaufen und fertig. Aber geht es wirklich nur um Geld? Du musst den Zoom raus. Was ist dir noch wichtig? Ah, okay, dir ist wichtig, dass du das Geld schnell bekommst zum Beispiel. Das ist wichtig. Andere haben Earnout über ein paar Jahre oder so. Der will das Geld schnell haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Das ändert schon mal viel. Oder der möchte, dass sein Lebenswerk irgendwie erhalten bleibt. Der möchte irgendwie, dass er noch irgendwie involviert ist. Na gut, da haben wir noch einen Beratervertrag. Interessant. Er kriegt noch ein Büro zum Beispiel dort in dem Gebäude. Interessant. Bei einem anderen Deal haben wir so gemacht, dass alle seine Nachkommen haben das Recht, ein Praktikum da zu machen für die nächsten 20 Jahre. Das sind Lächerlichkeiten. Aber diese Kleinigkeiten machen eben einen großen Paketdeal daraus. Und auf einmal geht der Kaufpreis runter. Auf einmal hast du ein Riesenersparnis von ein paar Millionen. Also ich weiß, ein Immobiliendeal zum Beispiel, da war den Verkäufern von dem Mehrfamilienhaus wichtig, dass sie die Garage für ihren Oldtimer noch weiter verwenden können. Und dann haben wir gesagt, okay, sie können noch ein Jahr kostenlos die Garage verwenden. Und dann haben sie auf ein höheres Angebot verzichtet, weil sie da die Garage noch verwenden konnten. Also eine Lächerlichkeit. Aber das rauszufinden und dann sozusagen den, oder zu sagen, du hast gefragt nach einem Beispiel, ja, ein Freund von mir wollte mal ein Haus kaufen. Und da hat er auch gesagt, es geht nur um Geld. Also ich will einfach ein Haus kaufen und der andere will es halt verkaufen. Ich sehe den Kerl nie wieder. Mir völlig wurscht. Komm mir nicht mit Win-Win-Scheiße. Da habe ich gesagt, okay, was ist dir denn noch wichtig? Ich meinte, ja, das Haus ist perfekt, das ist von der Größe gut. Es hat nur keine Garage, sonst hat es alles. Ja? Und der Preis stimmt. Aber, also sag mir, was soll ich für einen Rabatt bekommen? Und da habe ich gesagt, gut, können wir den Kuchen vergrößern? Komm mir nicht mit Kuchen. Und dann, was macht denn der Typ beruflich, der Verkäufer? Ich meinte, ja, der ist Bauunternehmer. Aha. Und der Schlüssel war, dieser Bauunternehmer baut ihm die Garage noch hin. Ja, das hat 6 Monate gedauert, weil ja immer nur Leute, wenn die frei waren, gekommen sind. War aber nicht eilig, war nicht schlimm. Denn die Garage, die meinen Freund sonst 50, 60, 70.000 gekostet hätte, große Garage, hingebaut zum Nulltarif, dafür hat er den vollen Preis bezahlt. Ja, das heißt, wir machen den Kuchen, auf einmal ist es eben etwas, was nicht 700.000 wert ist für den, sondern 750.000. Und er zahlt aber 700.000. Und dann haben wir einen guten Deal. Ja. Mhm. Und das meine ich, dass du oft schauen musst und kreativ bist. Und es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert meistens. Und du kannst eben oft dich auch hinsetzen, weil du musst ja überlegen, wie kannst du, ich habe mal Richard Branson kennengelernt und ich frage immer so Wirtschaftsführer, wie sie verhandeln. Und er hat mir gesagt, er hat früher so verhandelt, dass er alles rausgepresst hat, aus jedem Deal. Und es ist schon lange her, meinte er, irgendwann hat er verstanden, das hat Klick gemacht, er hat verstanden, eigentlich ist mein Gegenüber jemand, von dem ich profitieren kann. Und er kann von mir profitieren. Wenn wir das so sehen, machen wir zusammen. Also er meinte dann, eine gute Verhandlung ist wie eine gute Ehe. Beide wachsen und gedeihen zusammen. Und das ist genau der Schlüssel, genau diese Metapher. Weil Wirtschaft kommt ja von Wert schaffen. Ja, und wenn ich sage, ich muss einfach hier irgendwie so viel wie möglich nur bekommen, dann wirst du schnell allein dastehen und verpasst auch viele Chancen.
Und vielleicht ein eigenes persönliches Beispiel. Ich war 2012 auf der Suche nach einem Seminarraum und hier in München, Jack, weißt du, Seminarräume sind teuer, gerade wenn du anfängst. Da bist du bei einem Wochenendseminar schon über 1.000 Euro. Und ich bin wirklich, ich habe mir vorgenommen, ich will auf der Leopoldstraße einen Seminarraum, weil das ist eine super tolle Straße. Ich will, dass es hell ist. Ich will, dass die Leute Getränke haben. Und ich will dafür kein Geld bezahlen. Das war sozusagen meine Challenge. Und ich bin dann von Haus zu Haus, Leopoldstraße 1, 2, 3, bin ich durchgegangen und ich hatte einen Vorschlag. Und zwar der Vorschlag, ja, Sie sind eine Firma, am Wochenende steht doch Ihr Konferenzraum sowieso einfach nur leer. Und da könnte ich doch mit 15 Teilnehmern ein bisschen an Rhetorik und Schlagfertigkeit arbeiten. Was ich Ihnen anbiete ist, 2 Ihrer Mitarbeiter können kostenlos geschult werden. Und im Haus 1, Ablehnung. Im Haus 2, Ablehnung. Im Haus 3, Ablehnung. Und ich bin wirklich durch die Häuser durchgegangen. Und im Haus Nummer 11 gab es Zustimmung. Das heißt also, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, Vlad, du bist ja bescheuert. Also du kriegst hier doch keine 2 Tage auf der Prachtstraße in München. Aber wenn man sich was in den Kopf setzt und es vielleicht auch mehrmals probiert, können auch verrücktere Win-Win-Situationen zustande kommen. Hast du vielleicht auch eine persönlich, vielleicht auch aus deiner früheren Zeit, wo du nicht der große Jack Nasher warst, sondern wo du einfach mal frech warst und dich in gewisser Weise nicht durchgesetzt hast, aber einen spannenden, kreativen Win-Win-Deal gemacht hast?
Oh Gott, ich habe so viel Deals gemacht und habe immer überlegt, was geht noch, wie kann man noch irgendwie kreativ sein. Aber ja, klar, im Restaurant, wenn ich sage, okay, wir kriegen Tisch jetzt im Restaurant, dafür kommen wir morgen mit 5 Leuten mehr zum Mittagessen, ja, zum Beispiel. Und ich gebe dir meine Kreditkarte als Garantie, du kannst schon mal 100 abbuchen. Ja, solche Sachen sind eigentlich sehr schnell, weil ich meine, man muss so sagen, die Bedürfnisse von Menschen, also ich meine, deine Erfahrung war sehr gut, du bist von Tür zu Tür gegangen, warst sehr hartnäckig, aber was du natürlich nicht gemacht hast, ist die gefragt, was für die eigentlich wichtig ist. Du hast sozusagen gepitcht, das war eher ein Verkauf als eine Verhandlung in dem Sinne. Ne? Du hast etwas angeboten, eine Ware, und die sagen ja oder nein. Wenn du es verhandelt, wenn du verhandelt hättest, hättest du gesagt, passen Sie auf, ich bin der, also Sie hätten sich ein bisschen Zeit halt für dich nehmen müssen, das wäre die erste Verhandlung gewesen, und gesagt, ja, haben Sie rhetorisch, ist da was im Argen oder haben Sie da neue Mitarbeiter, wie wäre es denn, wenn die, das heißt, du machst den erstmal schmackhaft und dann fragst du, was für die wichtig ist erstmal. Was ist für die wichtig, haben Sie irgendwas überhaupt in Rhetorik und so weiter. Ja, das wäre jetzt verhandlungstechnisch sozusagen korrekt gewesen, aber du hast es halt als, es ist auch effizienter. In der Situation würde ich sagen, es ist effizienter, die Verkaufssituation, als mit jedem jetzt eine Verhandlung zu starten. Manchmal ist es besser zu verkaufen. Der Unterschied ist, also es gibt einen Unterschied zwischen einfach nur etwas verkaufen und Wertschöpfung. Wertschöpfung dauert halt ein bisschen, nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Die hat man nicht immer. Ja, das verstehe ich. Und deswegen ist es manchmal gut, einfach nur was zu verkaufen. Aber wenn du es hast und gerade, wenn es wichtigere Sachen sind, sich hinzusetzen, weil es ist ja oft so, ich sage, ich bin Verhandlungsberater und die Leute denken, ah, okay, irgendwie Schacherei oder Bazar. So ist es nicht. Manchmal schon. Und natürlich, ich helfe meinen Klienten, das meiste zu bekommen. Jetzt auch bei Erbschaftsstreitigkeiten. Natürlich bin ich auf der Seite von demjenigen, der mich bucht. Ja klar, das ist ja mein Job. Es würde anders nicht gehen. Aber wir versuchen, den Kuchen immer zu vergrößern, und dann versuchen wir aber als nächsten Schritt, und das ist so das Schwarze, Böse, wenn wir jetzt auf Rhetorik bezogen, so viel wie möglich von dem zu bekommen, was auf dem Tisch ist. Ja? Also es sind immer 2 Phasen. Also es ist nicht einfach nur nett, Win-Win immer, also das wäre für alle, sondern wir wollen schon das meiste von dem, was auf dem Tisch ist.
Du kennst ja sicherlich auch das Buch von Chris Voss, Never Split the Difference, diese blöde Idee des Kompromisses, weil Leute sich immer in der Mitte einigen, wie auf dem Bazar, sagt der eine 10, sagt der andere 20, einigen wir uns bei 15. Und es gibt, um das nochmal ein bisschen bodenständiger zu machen, beim Thema Gehaltsverhandlung von Chris so eine ganz interessante Frage an den Arbeitgeber, dass man fragt, ja, Herr Arbeitgeber, unabhängig davon, was jetzt heute dieses Jahr möglich ist, wo kann ich denn nächstes Jahr, bei welchem Projekt kann ich mitmachen, was für die Firma besonders wichtig ist, damit ich Ihnen dabei helfen kann. Und das ist ja so ein bisschen dieses Interesse hinter der Position zu fragen, was wird mein Arbeitgeber nächstes Jahr planen, wo ich dabei bin, und bei einem wichtigen Projekt bin ich für ihn automatisch wertvoller. Gibt es von deiner Seite auch 1-2 Tipps für ganz normale Gehaltsgespräche? Wir haben jemanden aus der IT, wir haben irgendeinen Anwalt, wir haben irgendeine Bäckereifachverkäuferin. Was können die Leute tun, um hinter die Position auf das Interesse zu gucken? Welche Frage können Sie stellen, damit Sie erahnen, zumindest fürs nächste Jahr, Ihre 10-20% mehr zu bekommen?
Also wenn du mehr Gehalt bekommen willst, muss dir erstmal klar sein, dass es ja ein Deal ist. Du bist da, du musst dem Unternehmen mehr bringen, als du dem Unternehmen kostest. Es ist eine ganz einfache Rechnung. So ist das in der freien Wirtschaft. Und es ist ja auch absolut vernünftig. Und jetzt musst du eigentlich du kannst mit 2 Argumenten kommen. Entweder, was bringst du der Firma? Was bringst du der Firma an Geld, wenn du noch da arbeitest? Nicht, was du in der Vergangenheit gemacht hast, das kannst du kurz anführen, aber das hat ja dein Arbeitgeber schon im Sack sozusagen. Sondern das, was du in der Zukunft verdienen willst und durch wie. Wie kannst du das argumentieren, was in der Zukunft durch dich reinkommt? Und Grund Nummer 2 ist, was für Einsparungen kannst du durchsetzen in der Zukunft? Also wo kannst du sagen, ja, das können wir hier können wir einen anderen Supplier nehmen oder was auch immer. Wie kannst du wenn du diese 2 Sachen argumentieren kannst, weil deine Bedürftigkeit interessiert den Arbeitgeber nicht, ob du gerade ein Haus gebaut hast oder so. Es ist ja nicht sein Problem, der oder sie denken sich dann, ja, dann hättest du halt kein Haus gebaut. Ja, also, sondern dein Argument ist, was kann ich bringen, was kann ich mehr bringen oder was kann ich einsparen. Darauf in der Zukunft, darauf solltest du dich fokussieren. Und du solltest eine Alternative haben. Du solltest nicht sagen, sonst haue ich ab, sondern schau dich einfach anderweitig um, wenn du in die Verhandlung gehst, check deinen Marktwert und vielleicht checkst du auch, dass dein Marktwert sehr niedrig ist. Kann ja sein. Wenn das so ist, dann solltest du eher, sagen wir mal, vorsichtiger sein in der Verhandlung. Ja? Wenn dein Marktwert sehr hoch ist, kannst du deutlich frecher auftreten und auch hoch ankern, also mit einer hohen Forderung kommen. Das würde ich empfehlen. Und natürlich in das Win-Win auch, das ist immer ein Teil davon, aber trotzdem würde ich eher empfehlen, diese 2 etwas aggressiveren Sachen, also was bringe ich dem und was spare ich dem, das zu präsentieren. Ja, weil das ist etwas, was natürlich das Interesse des Arbeitgebers weckt. Ja, anstatt, weil die meisten argumentieren eben mit Vergangenem oder eben, dass sie sagen, ich brauche aber das Geld. Und was auch viele haben, sind schüchtern zu verhandeln, weil sie sich denken, ja, ich habe da den Arbeitsvertrag unterschrieben, da stand doch das Gehalt drin. Ja. Aber Zeiten ändern sich. Ja. Ich meine, Unternehmen passen ja auch ihre Preise die ganze Zeit an. Also insofern sollte man da kein schlechtes Gewissen haben. Aber man ist gerade in einer sehr guten Position, weil Unternehmen natürlich gerade Leute suchen. Also da tun mir eher die Unternehmer leid, gerade die in meinen Seminaren sind. Deswegen will ich gar nicht so viele Tipps geben, weil die echt Probleme haben, Leute zu halten, Leute zu finden. Das ist gerade wirklich schwierig. Ja.
Kommen wir schon zum vorletzten Thema, Jack, und zwar das Thema Frauen und Männer. In deinen Videos und deinen Seminaren sagst du, Frauen sind die besseren Verhandler. Und das packt natürlich die Männer. Und damit möchtest du vielleicht auch ein wenig provozieren, aber ich glaube, du meinst es auch ernst. Kannst du auf ein paar Geschlechtsunterschiede beim Verhandeln darauf eingehen? Und warum sind am Ende des Tages Frauen aus deiner Sicht statistisch, nicht jede Frau ist sicherlich besser, aber statistisch besser als Männer?
Naja, also zum einen ist es so, es gibt viel Literatur dazu, viel Wissenschaftliches dazu, dass einfach Frauen weniger verhandeln als Männer. Ja, Frauen geben sich mit weniger zufrieden. Das liegt daran, dass Frauen agreeable sind, also eher angenehm sind sozial und nicht so anecken wollen. Deswegen kriegen Frauen auch übrigens schlechtere Preise angeboten, weil sich der Verkäufer denkt, ach, die sagt ja eh nichts, die schluckt das eh. Ja, das ist also nicht frauenfeindlich, sondern es ist einfach, jeder versucht natürlich so viel wie möglich rauszuschlagen. Und wenn ich weiß oder meine Erfahrung sagt, da kriege ich das Geld, dann versuche ich es natürlich. Das heißt also, oder auch Gender Pay Gap, ja. Ich meine, die Erklärung dafür ist sehr einfach. Nur 5% ungefähr der Frauen verhandeln bei ihrem ersten Job, also Wirtschaftsabsolventinnen sogar, versus über 50% der Männer. Ja, dann ist doch klar. Also, es sind ja keine Gleichstellungsbeauftragten, da hast du Pech gehabt, wenn du nicht fragst. Das heißt, viele Frauen haben eine Aversion gegen das Verhandeln. Also, das ist ja dieses Wort Verhandeln für viele. Also, ich merke es in meinen Kursen auch, wenn sie freiwillig sind, sind in der Regel viel weniger Frauen da, was sehr schade ist, weil wenn Frauen verhandeln, und es ist leicht zu verhandeln, du musst einfach nur dir bewusst sein, dass es diese Aversion gibt. Das ist wie so ein Hügel, über den du dann leicht springen kannst, wenn du das weißt. Und wenn du das machst, warum sind Frauen besser? Meiner Erfahrung nach sind sie besser, weil ja, Männer sind so in Ego-Scharmützeln oft. Männer haben sehr oft eröffnen Nebenkriegsschauplätze, die völlig irrelevant sind eigentlich, weil es um irgendwie ihre Ehre oder was auch immer geht. Frauen machen das viel seltener. Frauen beißen sich viel weniger fest in solche Sachen und haben daher einen besseren Blick fürs große Ganze und sind auch kommunikativ tendenziell besser. Aber wie gesagt, das sind nur Tendenzen. Es gibt Frauen, die miserabel verhandeln und es gibt Frauen, die unheimlich gern verhandeln. Ja, und es gibt Männer, die überhaupt nicht gern verhandeln. Also wie gesagt, das sind nur Tendenzen, aber die Tendenzen sind doch signifikant. Also es gibt einen erheblichen Unterschied. Wie gesagt, 5% nur der Frauen bei ihrem ersten Job versus über 50% der Männer. Also
das ist schon viel. Ja, ich habe dazu eine kleine persönliche Story. Ich habe eine Coaching-Kundin, Silvia, die sich extrem darüber aufregt, dass sie nicht mehr Gehalt bekommt seit 7 Jahren. Und ich habe ihr die einfache Frage gestellt, hast du denn verhandelt? Und sie hat gesagt, natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, soll dann in deiner Vorstellung dann der Chef selber kommen und sagen, Silvia, hier, ich würde dir gerne jetzt 15% mehr geben. Und Silvia sagt, ja klar, ich mache doch gute Arbeit. Und ich glaube, darüber können wir beide nur schmunzeln. Also wenn man es nicht
ja, probiert. Aber die Frauen typischerweise sagen, ich will erstmal durch Leistung überzeugen. Das ist dann so der Satz, ja. Das ist natürlich Unsinn, weil jeder ist busy mit seinen eigenen Sachen und ist froh, wenn du ja weiter günstig arbeitest, ja.
Ja, und das letzte Thema, Jack, ist das Thema Mindset. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, die Techniken sind gut und man muss sie auch kennen und wissen, was ist Ankern, was ist Bettner, was ist Interesse hinter der Position und alles, was es da draußen gibt. Wie wichtig ist eigentlich das Thema Mindset? Und da möchte ich einen Kreis schließen zum Beginn des Interviews und Donald Trump. Er schreibt ja in seinem Buch, was natürlich nicht so gut ist wie dein Buch Deal. Dein Buch Deal ist natürlich besser als Trump, oder? Was würdest du sagen?
Naja, also es gibt ja zwei Bücher von ihm. The Art of the Deal ist ja eher so eine Biografie. Da werden so ein paar Sachen eben erzählt. Ich finde das sehr interessant. Und dann gibt es ein Buch, das heißt Trump Style Negotiation, was wohl von seinem Anwalt, also er hat es gar nicht geschrieben, er hat es wahrscheinlich nicht mehr gelesen, aber das Buch gibt es halt. Und da schreibt wohl sein Anwalt über ein paar Verhandlungstechniken. Und das finde ich gut, das Buch. Ich finde es nicht sehr gut, aber es sind so ein paar Seiten, also es gibt ein Kapitel, was ich sehr gut sogar finde und das ich auch in meinem Buch wiedergebe und auch in meinen Seminaren, nämlich wenn er über objektive Kriterien, also wie ich begründe, meinen Preis begründe. Das finde ich wirklich ganz hervorragend.
Ja, ja, und aus dem Buch habe ich auch einen genialen Trick. Wenn der andere dich mit einem Telefonat übermannt und dir einen Vorschlag macht, hat dieser Anwalt von Trump auch gesagt, lass dir wirklich, also hab keine Angst, hör ihm zu, schreib dir auf, was der andere vorschlägt und dann sag, ja, ich habe jetzt leider keine Zeit zu verhandeln, aber nächste Woche um 17 Uhr. Das heißt, du holst dir alle Informationen, schon mal jetzt, wo du überrascht wirst und dann nächste Woche verhandelst du das. Also der Anwalt ist nicht...
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du überrumpelt wirst von der Verhandlung und auf einmal dich in der Verhandlungssituation wiederfindest, gibt es einen Grundsatz. Sag nicht ja und sag nicht nein. Ja? Kein Commitment. Weder so noch so, sondern hör einfach zu und nutze es einfach eben, wie er auch gesagt, als Information.
Ja, ja. Aber zurück zum Thema Mindset. Unser Donny hat in seinem in Anführungsstrichen Buch The Art of the Deal gesagt, have fun. Also das heißt, eine Verhandlung ist nicht unbedingt Leben, Tod, sondern in vielen Alltagssituationen sind die Leute etwas ängstlich, haben keinen Mumm, einfach mal was rauszuhauen, einfach mal so einen hohen Anker zu setzen. Und ich glaube, wenn man das ernst nimmt, was Trump sagt, eine Verhandlung ist auch ein bisschen ein Spiel, wenn man diese Metapher sich nimmt, beim Spiel kann man sich natürlich auch verbessern. Also jeder weiß, wenn ich lerne, Tennis zu spielen, dann werde ich mit der Zeit besser, meine Vorhand wird besser, mein Aufschlag wird besser. Und diesen einen Tipp, ich weiß nicht, ob das von Trump oder von diesem Schwarz da ist, der das Buch eigentlich geschrieben hat. Wie siehst du das mit dem Thema Mindset? Die meisten Leute, zum Beispiel meine Eltern, sagen überhaupt erst gar nicht verhandeln. Handel ist böse, hast du auch schon angedeutet. Gibt es von deiner Seite für zum Schluss des Interviews 2, 3 Mindset-Tools und vielleicht nimmst du auch das von Trump? Ja, it's just a game, have fun with it. Was gibt es für Mindset-Tools, damit die Leute neben den Techniken, die sie bei dir lernen können, auch mindset-technisch ihre Probleme auflösen und häufiger verhandeln, denn fast schon jeder Vorschlag, lass uns mal heute am Montag ein Interview führen zwischen 11 und 12, das ist ja schon eine Verhandlung, auch wenn es jetzt vordergründig nicht um Geld geht oder sonst irgendwas. Was für Mindset sollte man annehmen, um zu einem Jack Nasher und Verhandlungsprofi zu werden?
Also das ist eine gute Sache, die du ansprichst. Also zum einen sollte ich wissen, es ist nichts Böses, Geld zu verdienen. Ja? Also ich weiß, ich bin auch so aufgewachsen, dass man sagt, ja, Geldmacherei, das ist ja irgendwie was Schlechtes. Geldmacherei ist überhaupt nichts Schlechtes, weil du machst ja nur dann Geld, wenn du irgendwas bietest, was wertvoll ist den Menschen. Also wenn ich ein Restaurant eröffne und ich mache Geld, dann ist es deswegen, weil mein Essen einfach sehr gut ist oder weil es ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und allein das zu verstehen, dass Geldmacherei was nicht leicht ist erstmal und dass es was völlig Ehrbares ist, weil du damit Wert bietest. Also etwas zu, ja, und das zu verstehen, dass wir auch mit meinem Verhandlungspartner, dass es kein Feind ist, sondern wir schaffen Wert zusammen. Und das ist ein ganz anderes Mindset, als wir lernen und leider von Journalisten, die oft keine Ahnung von Wirtschaft haben, ist es immer so, ja, der ist reich, das bedeutet ja, er muss es jemand anderem weggenommen haben. Das ist ja so der Gedanke, der impliziert wird. Und das ist was total Gefährliches und ist total falsch einfach. Es könnte nicht falscher sein. Erstens mal das, und was ja eigentlich nur ein Trost ist für die Armen, also Leute, die es nicht geschafft haben, um sich zu trösten und sagen, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Das sind ja alles, alle, denen es so gut geht, das sind alles schlechte Menschen, aber ich bin gut. Das, der Beweis, ich habe nichts. Okay, also das zum einen als Mindset und zum anderen als Mindset, du darfst es nicht zu ernst nehmen. Dir muss klar sein, es kann auch völlig in die Hose gehen. Also ich habe auch Verhandlungen jeden Tag, die scheitern. Ja, es ist einfach so. Es geht nicht jede Verhandlung. Oder nicht scheitern. Was heißt scheitern? Also die gehen nicht alle den Bach runter, aber die sind nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Ne? Also ich habe ganz oft Elemente, die wir nicht einbauen, weil wir natürlich auch sehr ehrgeizig sind für unsere Klienten. Aber geht sehr oft nicht 100% durch. Ganz, ganz häufig. Viele Punkte funktionieren nicht. Manchmal geht auch eine Verhandlung, wenn ich mit meiner Freundin verhandle, geht es völlig schief. Ja? Das passiert. Aber ich meine, der Beste, überleg dir mal so, für wen verhandelst du am schlechtesten? Wahrscheinlich für dich selbst. Ne? Warum? Weil du emotional involviert bist, weil es für dich wichtig ist. In dem Moment, um den es um eine Herzenssache geht, um vielleicht deine eigene Wohnung, dein Auto, dein Traumauto hast du endlich gefunden, dann verhandelst du schlecht, du wirst schlecht. Warum? Weil dir zu viel dran liegt. Umkehrschluss bedeutet, wenn dir also nicht so viel dran liegt, dann ist es besser. Und so ist es ja auch. Ja? Du bist besser, wenn du die Sache locker siehst. Ja? Und also nimm es ernst, aber nicht so ernst. Es kann immer in die Hose gehen und auch ich kriege nicht immer, was ich will. Ich versuche es natürlich und ich habe eine ganz ziemlich gute Ratio, aber es ist halt ab und zu so. Und wenn du so ein bisschen entspannter rangehst und sagst, okay, es ist ein Spiel, und es ist eigentlich auch ein Spiel, wenn du überlegst, von menschlichen Dynamiken, die andere Menschen dazu zu bringen, das ist ja auch genau dein Metier, das zu tun, was du willst, ist ja eigentlich was ganz Tolles. ist ja eigentlich so der Traum. Du gehst durch die Welt, alle machen, was du willst. Ja, das ist ja eigentlich was sehr, also Märchenhaftes. Ja. Und daran zu arbeiten und das zu versuchen, guten Tisch zu bekommen, Upgrade im Hotel, all diese Sachen, besseres Auto, wenn du einen Wagen mietest, ja, ein Upgrade, so durchs Leben zu gehen, ist eine tolle Inspiration und vieles kann funktionieren. Und nicht, aber wenn es nur jedes fünfte Mal funktioniert, hast du 20% mehr im Leben.
Cool, cool, Jack. Und ich glaube an der Stelle, wenn euch das gefallen hat, dann gibt es zwei Bücher und eine Online-Ausbildung. Die beiden Bücher, die ich auch gelesen habe, komplett, ist natürlich das, der Spiegel-Bestseller Deal und das Buch Überzeugt war bestimmt auch ein Spiegel-Bestseller, oder? Genau, das sind zwei sehr flott geschriebene Bücher. Und das zweite ist, du bietest ja auch eine ernsthafte Ausbildung an, wo man mit dir 4 Monate, 8 Monate, 12 Monate trainieren kann, wo auch Co-Trainer dabei sind. Kannst du was zu dieser Ausbildung erzählen? Ich kenne sie schon. Ich habe mir gestern dein wunderbares Webinar angeschaut. Aber kannst du vielleicht 2, 3 Wörter zu den Leuten sagen, die jetzt nicht einfach nur 15 Euro ausgeben wollen für ein Buch, sondern auch mit dir, von dir privat bzw. Von zu Hause lernen wollen?
Genau. Also wir haben ein Online-Training entwickelt, was das Gleiche ist. Also wir haben ein Training live in München. Man kann nach München kommen zu ein paar Terminen. Oder man kann genau das Gleiche online machen. Das ist eben für Menschen, die sagen, ich habe irgendwie keine Zeit oder will das selber mir einteilen.
Oder introvertiert.
Oder introvertiert, ja, aber introvertiert haben wir auch im Training. Du musst ja nicht so, du musst ja da nicht so viel machen oder auf die Bühne gehen. Aber wir haben eben so ein Training entwickelt mit, also was online eben, du kannst von überall vom Strand machen, kannst in etlichen Videoeinheiten, kannst du dir das anschauen. Es gibt viele Übungen, Lernkontrollen, es gibt Live-Simulationen, das heißt, du verhandelst live gegen jemand anders. Du wirst also sozusagen gepaart mit jemandem und verhandelst dann mit ihm oder ihr über Zoom oder über Teams oder wie auch immer du willst, aber das, da wirst du auch begleitet, dann gibt es ein Feedback, wie hast du verhandelt, dann gibt es eben verschiedene, also wir haben Q&A-Sessions, je einmal die Woche gibt es ein Q&A, dass du eben alles, was offen ist, und da kommen eben, kommt auch nicht jeder, das heißt, die Gruppen sind da relativ klein, da sind dann vielleicht 30 Leute, 20 Leute drin, oder auch mal 10 Leute drin. Und du kannst also wirklich dem Trainer, das ist ein Trainer von mir, der die Q&As macht. Ich bin bei den ganzen Videos, das heißt, du wirst viele Stunden mit mir verbringen, weil ich alles dir von A bis Z erkläre. Und es ist didaktisch eben aufgebaut, sodass du danach, da kriegst du das Zertifikat von uns, Professional, ja, du bist dann Dealmaker Professional, das heißt, du hast wirklich alle Skills, die dich dazu befähigen, einen guten Deal zu machen. Ja, also von Win-Win über Ankern, über wie, wann sagst du Nein bei einem Deal, wann sagst du Ja, was gibt es für Fehler, die du unbedingt vermeiden musst am Ende des Deals und so weiter. Ja, und wir haben das bei Corona gestartet, da hatten wir unseren ersten Dealmaker und den haben wir jetzt eben nochmal verfeinert und deswegen ist es eben Dealmaker 2.0 Professional.
Cool. Und den packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und was ich an dem Programm gut finde, es ist jetzt nicht 2, 3 Tage, sondern man kann tatsächlich ein ganzes Jahr diesen Prozess durchgehen. Und bei mir, um mit einer kleinen persönlichen Geschichte abzuschließen, hat das Verhandeln auch das meiste Geld in meine Tasche gespült. Also nicht die Fähigkeit, eine schöne Rede zu halten, sondern das Verhandeln bei meinem allerersten Praktikum. Da gab es die Verhandlung, wie viel bekomme ich pro Stunde? Der Arbeitgeber sagt 10 Euro und ich sage, ja, aber der liebe Arbeitgeber, also ich habe 10 Euro als Nachhilfelehrer mit 17 verdient, geben Sie mir 20. Und dann hat er mich angeguckt und ja, okay, dann gebe ich dir 20. Das heißt also, die Verhandlung hat ungefähr 2 Minuten gedauert und ich habe von 10 Euro auf 20, natürlich kann man über die Beträge lachen, aber in 2, 3 Minuten auf Dauer für das Praktikum für 3 Monate, also deswegen bin ich großer Fan
von Verhandeln. Ja, es ist ein Fakt. Du kannst mit nichts so viel Geld verdienen wie mit Verhandeln.
In so kurzer Zeit.
Mit nichts. Also auch wenn du ein Unternehmen hast, wenn du Selbstständiger bist, du kannst mit nichts an allen Stellschrauben im Einkauf, im Verkauf Deals mit Kunden machen. Hier weniger zahlen, da mehr bekommen, kannst du dein Unternehmen profitabel machen mit Verhandeln. Es gibt manche Branchen, es ist gerade sehr bewegte Zeit, ne, die eigentlich nur noch durch Verhandeln, durch Preisverhandlungen zum Beispiel, die wir auch begleiten, überhaupt noch Geld verdienen können. Und innerhalb von wenigen Stunden geht das. Ja. Und das ist das Schöne an Verhandeln. Das ist eigentlich, ich glaube tatsächlich, also gut, du machst Rhetorik, aber für mich ist Verhandeln die wichtigste Fähigkeit, die du lernen kannst, um dein potenzielles, dein persönliches Potenzial zu entfalten. Ja, dass du das wirst, was du werden kannst.
Schönes Schlusswort, Jack. Und liebe Leute, wenn ihr noch ein bisschen skeptisch seid, dann findet ihr unten die zwei Bücher Überzeugt und Deal von Jack. Und wenn ihr schon überzeugt seid, dann findet ihr auch den Link zum Dealmaker Pro 2.0. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer gerne Feedback unter dieses Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns bald wieder bei Menschen überzeugen. Ciao, ciao. Das war also das Interview mit Professor Jack Nasher. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen in meiner Intro und alle erwähnten Links sowie meinen eigenen Online-Kurs zum Thema erfolgreich verhandeln findest du in der Podcast-Beschreibung. An der Stelle auch die Bitte, wenn du diese Folge gut fandst, dann leite sie doch an Freunde weiter, die vom Verhandlungstraining, die von den Tipps auch aus deiner Sicht profitieren könnten. Wenn ich an meine Freunde denke, dann denke ich gleich an 80% von ihnen, denn dieses Thema Verhandeln, das kommt ja nirgends vor, weder in Studium, Ausbildung, Schule, ist aber dennoch von höchster Relevanz für den Alltag. Gerne kannst du auch zum Beispiel eine Instagram-Story machen oder den Link dieser Podcast-Folge auf Facebook posten oder es einfach per WhatsApp ein paar Leuten rübersenden. Die werden sich freuen darüber, dass sie mehr Geld in der Tasche haben, nachdem sie die Tipps angewendet haben. Das war's also für diese Woche. Wir hören uns an einem der nächsten Dienstage ziemlich sicher wieder. Bis dahin, dein Vlad.